Einen wunderbaren guten Tag zusammen. Ich bin Julian und das ist Folge 11 von Far Away. Ja, Folge 11 ist für mich als Rheinländer natürlich eigentlich das viel wichtigere Jubiläum als diese Folge 10 letzte Woche. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich auch schon 12 bzw. mehr Folgen sind, als da steht. Es gab ja diese Testfolge und es gibt natürlich Unmengen von unveröffentlichten Material. Nein, gibt es nicht. Aber eventuell gibt es bald mal eine Sonderfolge. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Ja, jedenfalls dies hier, Folge 11. Festgestellt habe ich auch schon, dass es eine wahnsinnig gute Idee war, nicht den Titel der Folge am Anfang zu nennen, denn es wird immer schwieriger, mir so tolle, fancy Zwei-Wort-Titel auszudenken. Aber naja, da werde ich mir ein wenig Zeit lassen, mir da noch kreative Gedanken drüber zu machen. Jedenfalls, um nicht sofort völlig vom Thema abzukommen, sitze ich mal wieder hier im 12. Stock in dem Uni-Wohngebäude der UC Hastings in San Francisco und möchte euch in den kommenden 30 bis 40 bis etwas mehr Minuten berichten, was denn in dieser Woche, der Kalenderwoche 4041, so alles passiert ist. Ein wahnsinnig wirres Intro. Ich weiß gar nicht, was los ist. Eigentlich fühle ich mich gar nicht so wirr heute, aber naja, das kann sich ja noch ändern. Ich habe mir tatsächlich ausnahmsweise mal so minimale Notizen gemacht, denn ich würde nicht sagen, dass die Woche so wahnsinnig gut gefüllt war, aber es waren viele verschiedene Dinge los einfach. Also auch viel neben der Uni und vieles, was nicht so zum normalen Ablauf gehört und ich möchte ja nichts vergessen. Ich sehe mich ja in einer Chronistenpflicht hier, das alles lückenlos wiederzugeben. Sonst gibt es bestimmt wieder Beschwerden oder Klagen gar. Ich weiß gar nicht, ob man mich verklagen könnte. Das müsste man mal prüfen, ob man mich verklagen könnte, wenn ich hier unzureichend Inhalte meines Aufenthalts vor Ort wiedergebe. Ich werde berichten, ob das möglich ist. Nun ja, der Donnerstag jedenfalls begann, wie ich, glaube ich, schon angekündigt hatte, mit einem Einzelgespräch. Mit einem Einzelgespräch mit Professor Werbneik. Das ist die Professorin in meiner Legal Research and Writing Klasse. Dieser Englisch-Deutsch-Mischmasch macht mich jetzt schon wieder irre. Aber jedenfalls die Professorin in meiner Klasse, in der ich lerne zu schreiben, ist auch nicht besser. Jedenfalls Legal Research and Writing und das ist ja eine praktische Klasse, also die ist nicht nach einem Examen wird die bewertet, sondern quasi nach den Leistungen, die man während des Semesters so erbringt. Also wir haben diverse Schreibprojekte und da habe ich bisher auch ganz gut abgeschnitten und nach diesen 4 Schreibprojekten insgesamt, zusammen mit anderen Faktoren, wird dann die Endnote festgelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon was zum Benotungssystem erzählt habe, mache ich gleich, da gibt es einen besseren Anlass für. Jedenfalls mit Professor Werbneik habe ich so ein bisschen über den Fortschritt in der Klasse gesprochen, weil das offenbar so üblich ist in Klassen dieser Art, dass man sich einmal im Semester zusammensetzt, virtuell in diesem Fall zusammensetzt und einfach mal redet. Das war in meinem Fall relativ schnell erledigt. Also sie meinte, es sei recht üblich, dass man sich bei den deutschen Studierenden und allgemein bei den nord- und mitteleuropäischen Studierenden relativ wenig Gedanken machen müsse, einfach weil die Rechtssysteme sehr ähnlich seien, weil das Studium insgesamt ähnlich sei. Ja, ob das alles so stimmt, ich habe da ja meine Zweifel, ehrlich gesagt. Aber zumindest die Denkweisen sind sehr ähnlich wohl. Und deswegen sei die Umgewöhnung normalerweise auch kein Problem. Dazu seien die Englischkenntnisse meistens recht gut. Das könne sich anders gestalten. Ja, je nach Herkunftsland könne sich das anders gestalten jedenfalls. Und dementsprechend hatten wir jetzt inhaltlich gar nicht so viel zu bereden. Wir haben noch ein bisschen gesmalltalkt und Tipps zum Wochenende ausgetauscht. Aber ich darf über die Tipps fürs Wochenende jetzt ja noch nicht reden, denn sonst würde ich ja quasi die nächsten 30 Minuten spoilern. Und das will ja auch keiner. Ja, das war jedenfalls der erste Termin meines Donnerstags. Dann gab es noch einen Oasis-Workshop zum Thema Outlining. Oasis ist ja hier die lokale akademische Unterstützungsorganisation. Academic Support heißt das. Akademische Unterstützung ist sehr wörtlich übersetzt. Es geht bestimmt schöner, aber nun ja. Und Outlining ist Auslinieren. Outlining ist quasi das Zusammenfassen dessen, was man gelernt hat im Semester oder was man noch lernt. Das ist so eine Art Skript, würde man im deutschen Jurastudium zumindest sagen. Ich habe nie was anderes studiert, deswegen weiß ich nicht, wie das in anderen Studiengängen heißt. Aber im Prinzip, dass man so zusammenfasst, was man im Semester gemacht hat, quasi auf verschiedene Arten. Und ja, in diesem Workshop ging es dann auch um diese verschiedenen Arten. Ich bin ja, habe ich schon mal erwähnt, ein totaler Flussdiagramm-Typ. Also ich mag Flussdiagramme und finde, man sollte einfach alles in Flussdiagrammen darstellen. Also beispielsweise die Leiden des jungen Werther als Flussdiagramm, großartig. Also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, was so Studieninhalte angeht, finde ich das voll gut. Also wenn irgendwo ein Pfeil ist und irgendwo irgendwelche Kästen sind und so, dann denke ich mir immer, Mensch, das ist strukturiert, das ist übersichtlich, das kann ich verstehen und das geht auch schnell. Ob das so ist, wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls ist das auch einer der Varianten, wie man eben juristische Inhalte zumindest hier ganz gut darstellen kann. So mache ich das jetzt auch zunehmend. Der wahrscheinlich wichtigste Tipp für mich, den ich schon wieder völlig vergessen hatte, war, wie gut das ist, Dinge in PowerPoint zu machen. Also gerade Dinge, wo so grafische Elemente drin vorkommen. Nicht irgendwie sich mit Word abmühen und irgendwelche Textboxen und so da reinbasteln oder so. Nee, PowerPoint hatte ich schon wieder völlig vergessen. Mein letztes Studium ist eine Weile her, aber voll gut. Mache ich jetzt auch. Und habe ich dann auch tatsächlich an den folgenden Abend gemacht, aber ich greife schon wieder vor. Dann gab es ein wenig Verfassungsrecht. Das war aber eher so ein bisschen Rückblick auf alles, was wir jemals im Verfassungsrecht getan haben. Und dann war es wieder Zeit für Sharks on the Quad. Sharks on the Quad ist ja die Veranstaltung, bei der die Uni regelmäßig, also alle 2 bis 3 Wochen, versucht, uns wahnsinnig betrunken zu machen. Meistens recht erfolgreich. Also es gibt Pizza und Freigetränke, frei Bier, frei Wein, frei Hard Seltzer. Habe ich schon mal über Hard Seltzer gesprochen? Naja, kennt man in Deutschland ja auch. Also quasi aromatisiertes Sprudelwasser mit Alkohol. Wie albern oder nicht albern das ist, darüber können wir gerne mal diskutieren bei Gelegenheit. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt inzwischen. Jedenfalls, ja, Pizza und Getränke. Und das Ganze im Innenhof zwischen den beiden Uni-Gebäuden. Ab so 16 Uhr ungefähr. Das war auch diesmal wieder eine sehr, am Anfang sehr volle oder auch am Ende sehr volle in verschiedener Weise Veranstaltung. Also es war quasi alle da. Offenbar hatte die Uni bzw. hatten die verantwortlichen Organisationen festgestellt, der größte Mangel beim letzten Mal war, dass es nur 2 Freigetränke pro Person gab. Deswegen haben sie gesagt, okay, machen wir halt 4. Es ist... Ich hatte ja beim letzten Mal erwähnt, dass in diesen Weindosen jeweils so eine halbe Flasche Wein drin war. Sprich, wenn man sich jetzt jeweils eine Weindose geholt hat für alle 4 Getränkegutscheine, dann sind das 2 Flaschen Wein für einen Donnerstagnachmittag. Ist ambitioniert. Habe ich nicht gemacht, aber selbst mit 4 Bier war das schon ja eine ordentliche Veranstaltung. Wurde dann fortgesetzt abends anlässlich des Thursday Night Football Spiels. Oder Games, was auch immer jetzt besser klingt an der Stelle. Die Seattle Seahawks, die verloren haben gegen die Los Angeles Rams, was mir auf eine Weise recht war, weil die Seahawks in der gleichen Division sind wie die 49ers, was mir auf eine Weise unrecht war, weil die Rams leider auch in der Division sind. Aber naja, jedenfalls noch ein paar Bier, noch ein paar Stücke Pizza und vor allem auch die Feststellung, dass es hier sehr, sehr, sehr nette Apartments in diesem Tower gibt. Also das war ein 3-Personen-Apartment, riesige Fensterfront, wahnsinnig hübsch irgendwie das Wohnzimmer. Andererseits, ich meine, da wohnst du dann halt zu dritt und alle 3 zahlen jeweils so viel, wie ich in meinem eigenen Apartment zahle. Das halt nicht ganz so schick ist, aber dafür halt meins. Also ist Geschmackssache. Ich fand's schon nett und man kann halt auch Leute gut einladen und so, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich tauschen würde. Nun ja, das jedenfalls war mein relativ ereignisreicher Donnerstag. Mich beschleicht ein bisschen der Eindruck, dass auch der Donnerstag relativ wirr erzählt war. Aber vielleicht ist das nur, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein einfach, weil es ja doch relativ viele Erzählstränge waren, die ich da jetzt irgendwie unterbringen musste. Jedenfalls der Freitag war aufgrund des Donnerstags ein wenig ruhiger, sage ich mal. Also ich hatte ja zum Glück nur eine Veranstaltung, denn die andere Veranstaltung war ja durch das Einzelgespräch am Vortag ersetzt worden. Ist vom Tempus her auch sehr interessant konstruiert, der Satz. Aber jedenfalls blieb dadurch halt nur die Introduction to American Law übrig und da haben wir uns ein bisschen auf die Midterms vorbereitet. die nunmehr übermorgen anstehen werden, um nochmal in der Zeitebene hin und her zu springen. Und die tatsächlich meine einzigen Midterms sind, die auch Eingang in die endgültige Benotung finden werden. Also das ist dann nochmal relevant quasi zum Abschluss dieser Woche. Aber wir befinden uns ja noch in der letzten Woche. Und da musste ich eben vor allem diese Vorlesung durchstehen, was tatsächlich gar nicht so einfach war. Also wie eben schon gesagt, es war eine relativ ambitionierte Veranstaltung der Donnerstagnachmittag und Abend, dafür, dass es ein Donnerstagnachmittag und Abend war. Aber nun ja, was tut man nicht alles? Den Rest des Freitags habe ich wenig spektakulär verbracht, würde ich sagen. Insbesondere habe ich meine Green Card-Bewerbung mal wieder ausgefüllt. Also ich mache das ja rituell seit ein paar Jahren, dass ich mich für die Green Card-Lotterie bewerbe. Kostet halt nichts und die Chancen sind, glaube ich, ungefähr 3%, wenn man Deutscher ist, dass man eine Green Card gewinnt. Sprich, rechnerisch, ja, bin ich in ein paar Jahrzehnten dann auch dabei. Also es kann halt nicht schaden, das ist der Gedanke dahinter. Wenn ich sie kriege, muss ich sie nicht nutzen. Wahrscheinlich kriege ich sie eh nicht. Ja, wie das so ist, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall habe ich das mal wieder gemacht. Und das war dann auch gut. Und das war mein Freitag eigentlich. Ja, und so schnell ist dann schon wieder Wochenende. Aber halt stopp, vor dem Wochenende kommt natürlich das Rechtsthema der Woche. Beim Rechtsthema der Woche habe ich mich diesmal entschieden für das Disbarment oder vielleicht etwas allgemeiner gefasst die Sanktionen, die von den Bar Associations bzw. den State Bars ergriffen werden können gegen AnwältInnen, die sich in irgendeiner Weise unangemessen verhalten. Ja, entschieden habe ich mich dafür, weil das Thema sich so ein bisschen durch die Woche und vielleicht auch die nächsten Wochen ziehen wird. Also das ist ja Teil von Professional Responsibility und eben auch Teil des Multi-State Professional Responsibility Exams, was ich Anfang November werde ablegen müssen. Und ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen Überblick geben, wie das in den USA so läuft mit der Disziplinierung aufmüpfiger Rechtsanwältinnen und einen kleinen Vergleich zu Deutschland eben auch geben. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass eben es auch hier natürlich Regeln gibt, also das Recht für die Rechtsanwälte quasi ist nicht anders als in Deutschland, wo man eben auch bestimmte Berufsordnungen hat, an die sich eben AnwältInnen und ja, im Weiteren dann eben auch RichterInnen halten müssen. Und wenn man das nicht tut, dann gibt es eine Strafe. Aktuell oder zuletzt wurde da relativ viel über das Disbarment geredet. Das Disbarment, das ist die härteste Strafe wahrscheinlich. Jedenfalls, wenn es permanent ist. Das ist nämlich die Entfernung aus dem Anwaltsberuf. Also quasi, ja, nicht der Rückruf der Zulassung, aber eben die Entfernung von der Bar. Und man muss Member der Bar sein, um eben anwältlich tätig sein zu können in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise in dem Staat, wo man eben Mitglied der Bar ist. Thema war das vor allem wegen der Anwälte, glaube ich, ne? AnwältInnen, also es waren auch Frauen dabei, jedenfalls von Donald Trump. Gerade im Kontext der Wahlanfechtung und dann später auch im Kontext des 6. Januar und des Sturms aufs Kapitol. Da gab es ja durchaus Gestalten, die sich nicht unbedingt angemessen gegenüber dem Beruf des Rechtsanwalts, der Rechtsanwältin verhalten haben. Rudy Giuliani sei da wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen. Ein Anwalt hat viele Pflichten gegenüber sowohl dem Gericht als auch gegenüber der Mandantschaft, als auch gegenüber Dritten vielleicht. Das ist relativ komplex aufzuschlüsseln. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass Anwälte einfach so lügen dürfen dem Gericht über. Das ist auch in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland ist man als Anwalt ein sogenanntes unabhängiges Organ der Rechtspflege. Also ja, man ist unabhängig, aber man ist eben auch Organ der Rechtspflege, muss also quasi dafür sorgen, dass dem Recht Geltung verschafft wird. Und das ist nicht ganz unähnlich hier. Wenn man beispielsweise in einem Fall eine bindende Rechtsmeinung entdeckt, also ein bindendes Gerichtsurteil beispielsweise von Supreme Court oder von irgendeinem übergeordneten Gericht, das eben auch zuständig ist, dann ist man verpflichtet, vor Abschluss des Verfahrens dieses Urteil vorzulegen. Sinn der Sache ist so ein bisschen, dass man eben nicht, ja, hier sagt man immer hide the ball, also dass man quasi nicht Versteck spielen soll quasi mit dem, was man gefunden hat in den Recherchen, sondern dass man sich damit auseinandersetzen soll. Also dass eben die rechtliche Auseinandersetzung eine Diskussion sein soll und nicht von Tricksereien irgendeiner Art geprägt. Und das ist natürlich gerade in so einem Case-Law-System, wo eben alles von Fällen geprägt ist und nicht von Gesetzen, die jede und jeder kennt, nochmal ein bisschen wichtiger. Dass man eben sagt, ja, du musst recherchieren und ja, du musst uns auch negative Ergebnisse der Recherche mitteilen, selbst wenn sie nicht gut für deinen Klienten sind. Du hast natürlich dem Mandanten gegenüber auch eine gewisse Treuepflicht und das macht das eben alles so ein bisschen verwaschen. Genau, und wenn man das nicht tut, dann kann man eben beispielsweise ja, suspendiert werden für einen gewissen Zeitraum. Es gibt auch andere Strafen, es gibt Sanktionen nach Rule 11, also Regel 11 der Zivilprozessregeln. Da kann das Gericht beispielsweise sagen, naja, hier, du hast uns hier Unsinn erzählt, deswegen ist das alles viel teurer geworden und du trägst jetzt mal die Kosten von beiden Seiten des Verfahrens. Also du trägst deine eigenen Kosten und auch die des Gegners, weil du ja schuld daran bist, dass das hier so lange gedauert hat. Das ist auch nicht so beliebt insgesamt. Also ich würde sagen, so alles in allem sind die Konsequenzen hier erstens härter, was Regelverstöße angeht, und zweitens viel verbreiteter. In Deutschland, wenn es da mal eine Beschwerde bei der Anwaltskammer gibt, ehrlich gesagt, also meistens löst die Anwaltskammer das selbst und teilt einem dann mit, dass er das schon gelöst hat. Das ist alles. Hier hingegen kann das tatsächlich ernst werden. Also solltet ihr zufällig mal Anwalt in den USA werden, immer gut benehmen. Ja, ich denke, das hat Potenzial für noch ein bisschen mehr, das Thema, aber ich kann das jetzt hier auch nicht in aller Ausführlichkeit ausweizen, stelle ich fest. Also soll es das fürs erste Mal gewesen sein mit dem Rechtsthema der Woche. Ich werde es bei Gelegenheit, bei Interesse vielleicht fortsetzen und vertiefen. Den Samstag habe ich komplett am Schreibtisch verbracht. Ende der Geschichte. Na gut, nicht ganz. Erstmal habe ich mich ausgeschlafen, denn das war dringend nötig. Das konnte ich ja am Freitag nicht. Das ist, daran merkt man recht verlässlich, über 30 zu sein, glaube ich, dass so 2-3 Bier zu viel am Donnerstag sich am Samstag noch auswirken. Sehr ungewohnt. Ja, aber da mir Leute das ja nicht glauben, wenn ich berichte, dass ich einen Samstag tatsächlich mit Arbeiten verbracht habe, ich habe das gemacht. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, auch sagen, ich merke hier gerade, wie erfolgreich wahrscheinlich mein Jurastudium in Deutschland hätte sein können, hätte ich wirklich intensiv und regelmäßig nachgearbeitet. Das klingt auch so nach so einer erstens sehr späten und zweitens sehr, ja, weiß ich nicht, euphemistischen. Also es klingt so ein bisschen, als wäre ich 60 oder 70 und würde jetzt auf mein verpfuschtes Leben zurückblicken. So ist es ja gar nicht. Aber in der Tat ist es so, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Jura in Deutschland studieren würde, ich würde es anders angehen. Und tatsächlich kann der Quatsch ja auch Spaß machen. Also zumindest hier. Ob das in Deutschland wiederum so wäre, weiß ich nicht. Aber gut. Also deutsches Recht ist ein bisschen unzugänglicher und schwerer zugänglich. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Unzugänglicher und schwerer zugänglich. Und vielleicht ist es sogar komplizierter zugänglich oder versperrt sich dem Zugang stärker. Ich würde schon sagen, dass mein Workload hier relativ hoch ist, aber das ist nichts per se Schlechtes. Also ja, ich habe den Samstag sehr intensiv damit verbracht, meine Outlines wieder so auf Stand zu bringen. Ich hatte ja jetzt den Input vom Donnerstag, wie man das macht, und habe damit quasi dann alles so ein bisschen zusammengefasst. Ja, wenig spektakulär. Gibt es eigentlich auch wenig zu erzählen, hätte ich nicht gerade irgendwie 2 Minuten Exkurs daraus gebastelt, wie anders ich doch studiere und wie viel klüger ich doch jetzt bin, als ich es damals war beim ersten Mal studieren, dann wäre das so eine 10-Sekunden-Sache gewesen, aber jetzt habe ich halt diesen Diskurs, Exkurs ist das Wort, eingebaut und daran kann man ja bekanntlich nichts mehr ändern, sofern man nur ein Take von jedem Abschnitt dieses Podcasts aufnimmt. Um vor dieser doch sehr deprimierend klingenden Geschichte meines Samstags, die in Wahrheit gar nicht so deprimierend war, abzulenken, gibt es natürlich mal wieder das Essen der Woche. Es ist wieder ein Essen, deswegen muss ich nicht überlegen, wie ich die Rubrik eigentlich nennen wollte. Es wurde mir jetzt schon mehrfach geschrieben, ich vergesse es immer wieder. schreibt's mir nicht mehr. Wenn ich's nochmal vergessen sollte, gucke ich's nach. Ich werd's rausfinden. Irgendwann mache ich mal was über Bier und dann brauche ich einmal einen anderen Rubriktitel. Und dann nenne ich's wieder Essen der Woche, weil alles andere, ja, sehr sperrig wäre. Das Essen der Woche in dieser Woche ist der Mission District Hotdog, der quasi legendäre. Hotdogs per se sind ja keine allzu aufregende Veranstaltung. Ne? Ich habe das ja im Sandwich-Thema mal kurz aufgemacht, die Geschichte. Also so Wurstbrötchen, keine Ahnung. Gibt es natürlich in sehr fancy Varianten. Gibt es irgendwie in der klassischen dänischen Variante natürlich, in der New Yorker Variante, von mir aus mit irgendwie Sauerkraut oder mit Jalapenos. Gut, muss ich nicht weiter ausführen, Hotdog kennt ja alle. Das Spezielle am Mission District Hotdog ist nun, das ist so ein bisschen der Geruch dieser Stände, der kontrolliert quasi den ganzen Bezirk, würde ich sagen. Also gibt es auch hier im Financial District auf der Market Street. Und das sind eben tatsächlich kleine Stände auf der Straße, wo auf so einem Grill ja quasi mit Bacon ummantelte Würstchen neben verschiedenem Gemüse, also Paprika, Zwiebeln vor allem und sowas, gegrillt werden. Und es riecht wirklich wunderbar. Also es ist ein toller Geruch, der wirklich es einem schwer macht, keinen Hotdog essen zu wollen. Und der einen auch so ein bisschen davon abhält, zu überlegen, was genau denn jetzt eigentlich wohl in diesen Würstchen, die den ganzen Tag auf diesem Grill verbringen oder in der Nähe dieses Grills verbringen, so drin ist. Ich nehme an, das ist alles nicht besonders gesund, aber sowohl der Geruch als auch der Geschmack sind, ja, nahezu magisch. Also man kommt da unweigerlich dran vorbei, wenn man mal in San Francisco ist. So ein Ding kostet jetzt auch nicht die Welt, also es sind meistens $5. Ich empfehle es. Also ich kann es nur empfehlen, es wenigstens mal gemacht zu haben. Sollte man nicht sofort einen Herzinfarkt bekommen nach Verzehr, Glück gehabt? Nee, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Also es kann lebensrettend sein an manchen Abenden, späteren Abenden im Mission District. Es kann aber auch so eine nette Sache sein. Einfach die eigene Angst vor Streetfood, so berechtigt sie in vielen Fällen auch sein mag, ein wenig überwinden. Das Essen der Woche, der Mission District Hotdog. Da man ja nun nicht das ganze Wochenende am Schreibtisch verbringen will, auch wenn das eine gigantische Übertreibung ist nach wie vor, habe ich mich am Sonntag wieder vor die Tür gewagt. Ich war nämlich verabredet zur Fleet Week. Die Fleet Week ist ein Event, das vor allem von der Navy ausgerichtet wird und Jahr für Jahr, ausgenommen Jahre, in denen weltweite Pandemien wüten, Unmengen von Menschen, nämlich ungefähr 1 Million, in die Stadt namens San Francisco treibt. Ein unglaublich umständlich formulierter Satz. Im Prinzip geht es bei der Fleet Week darum, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt von allem, was die Navy kann und insbesondere theoretisch kaputt machen kann, denn dafür sind Navys da. Es gibt also jede Menge Schiffe, die hier im Hafen vor Anker liegen, und es gibt eben auch ein paar Flugzeuge, die durch die Gegend fliegen. Und ja, die meisten dieser Schiffe sind normalerweise, glaube ich, in San Diego am Flottenstützpunkt stationiert. Aber es gibt eben dann auch die Gelegenheit, wenn sie hier vor Anker liegen, sie mal zu besichtigen. Und das ist relativ ungewöhnlich, weil diese Schiffe eben tatsächlich im aktiven Dienst sind. Wir haben uns tatsächlich entschieden, uns 2,5 Stunden in eine Schlange zu stellen, die vor Pier 35 und dem Zerstörer Michael Mansour, USS Michael Mansour, sich aufgebaut hatte oder aufgereiht hatte vielmehr. Die USS Michael Mansour ist ein Stealth-Schiff, also das ist ein Zerstörer, der quasi nahezu unsichtbar sein soll, was allerdings nur im offenen Meer gilt. Also im Hafen ist so ein riesiges Schiff schon relativ auffällig, muss man sagen. Ja, spannende Sache. Also vom Stange stehen erzähle ich mal nicht groß, das war nicht so spannend. Ich hätte mir vielleicht Sonnencreme einpacken sollen, denn auch wenn es nicht so heiß ist, ist die Sonne hier immer noch deutlich intensiver als in Europa. Unabhängig von meinem Sonnenbrand war dieses Schiff aber jedenfalls schon ein Erlebnis. Also Man muss sich so ein bisschen natürlich an diesen Navy-Umgangston gewöhnen. Man muss sich auch daran gewöhnen, dass in San Francisco, wo das normalerweise nicht der Fall ist, Leute plötzlich Fragen stellen, wie kann dieses Schiff die neuen russischen Atomraketen abschießen? Die Antwort war übrigens, weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht erzählen, was so ziemlich die Standardantwort auf jede Frage bei dieser Veranstaltung war. Aber wenn man sich darauf so ein bisschen eingelassen hat und akzeptiert hat, dass man gleich vor mehrere Quadratkilometer großen US-Flaggen ein Foto machen wird, dann ist das doch, ja, sagen wir mal, eine lehrreiche Erfahrung. Also, ja, ich muss sagen, ich habe die 2,5 Stunden Warten jetzt nicht bereut. Also es war eine 20-minütige Tour, ich würde es nicht nochmal machen, glaube ich, einfach weil einmal im Leben reicht dann auch. Aber das einmal im Leben zu machen, das war schon eine gute Entscheidung. Nachmittags, sprich direkt nach der Tour eigentlich, denn wir hatten ja ewig angestanden, gab es dann eine Flugshow. Diese Flugshow wurde vor allem durchgeführt von den Blue Angels, die hier schon seit 3 Tagen oder 3 Tage vorher oder 4 Tage vorher die Stadt terrorisiert haben. Die Blue Angels sind 6 F-18 Kampfflugzeuge, die ja so in der Gegend rumfliegen, in ziemlich spektakulären Formationen und mit so Loopings und so Geschichten. Also ich selber bin da nicht so anfällig, aber ich glaube, wenn man ein bisschen anfälliger ist, wird einem das schon relativ schnell schlecht in so einem Ding. Ich weiß nicht, naja, wahrscheinlich würde mir auch schlecht werden. Jedenfalls sich das von unten anzuschauen, war eine ganz nette Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie man sonst Flugshows in einem Podcast beschreiben soll. Deswegen kann ich nur erwähnen, dass, ja, das ganz gut aussah. Danach gab es dann ein bisschen griechisches Essen im Restaurant Souffla. Das Restaurant ist eine kleine Kette hier in San Francisco. 4 Restaurants haben die, glaube ich. Ist so ein bisschen Gyros-mäßig. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also man zahlt so $14 für so ein Gyros-Sandwich, was im hiesigen Preisbereich vielleicht ein bisschen teuer ist, aber schon noch im Rahmen für Fastfood. Sei ein bisschen gewarnt vor dem Resina. Das Glas Resina kostet nämlich auch $14 und da geht man dann doch lieber auf das Bier für $5. Aber naja. Wenn man es sich gönnen will, ist es schon auch vertretbar. Ja, auf jeden Fall ganz schön. Die Performance der San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals habe ich zum Glück vollständig verpasst und möchte auch nicht darüber reden. Erwähnenswert vielleicht in sportlicher Hinsicht, dass St. Pauli natürlich weiterhin Tabellenführer ist. Das darf gerne so bleiben. Bevor wir mit einer weiteren magischen Woche in dieser herrlichen Stadt anfangen, fehlt natürlich noch eins. Korrekt, der Ort der Woche. Ort der Woche ist diesmal Fort Mason. Fort Mason ist ein Fort oder ein Fort, sagt man, glaube ich, im Deutschen, nicht wahr? Und eigentlich ist es ein Park. Also im Prinzip ist es eine Gegend, würde ich sagen, an der Küste, so am Ende, quasi hinter dem Ende von Embarcadero, also hinter den Piers und allem. Und gleichzeitig ist es eben auch so, ja, ein Park, ein paar historische Gebäude und auch ein Treffpunkt für Künstler und für vieles andere. Also man kann da beispielsweise wunderbar im Grün sitzen und irgendwie brunchen oder was man sonst so macht an einem Sonntagvormittag. Man kann sich auch wunderbar Flugshows anschauen von dort aus, wenngleich wir das nicht getan haben. Und ja, allgemein ein nettes Naherholungsgebiet, das Teil dieser Golden Gate, Golden Gate National Recreation Area ist. Die übrigens deswegen kein Nationalpark ist, weil man in einem Nationalpark nichts bauen darf und das wollen die hier nicht so richtig. Deswegen hat man dieses spannende Konzept der National Recreation Area erfunden. Fort Mason hat relativ viel Militärgeschichte, ist aber heute recht unmilitärisch, würde ich sagen. Ist einfach so eine kleine Oase im Grünen, eine der vielen Oasen im Grünen, die diese Stadt zu bieten hat. Ich stelle übrigens immer wieder fest, dass es mir zunehmend schwerer fällt, Orte der Woche zu finden. Denn natürlich gewöhnt man sich, also ich bin jetzt seit 2,5 Monaten hier, natürlich gewöhnt man sich so ein bisschen an die ausgetretenen Pfade etwas. Das ist ein bisschen schade, aber auch ich werde ein bisschen daran arbeiten, dass ich wieder mehr neue Orte sehe. In Fort Mason war ich jetzt nicht das allererste Mal in meinem Leben, aber immerhin das erste Mal, seit ich seit August hier bin. Insofern ist das ja noch ein legitimer und auf jeden Fall nennenswerter Ort, an dem man allerdings auch relativ unweigerlich vorbeischaut, wenn man hier ist, denn das liegt ja zwischen dem Bereich, wo man dann auch die Golden Gate Bridge findet und eben dem Bereich Embarcadero, wo man als Tourist ohnehin landet. Ich sag's, wie es ist. Aber trotzdem nett da. Der Montag beginnt wie üblich mit einer tiefen Enttäuschung darüber, dass wieder Montag ist. Nein. Beginnt natürlich mit Civil Procedure. Wie gewohnt, in Civil Procedure war das Thema diesmal Truthful Allegations und die Sanctions nach Rule 11. Ich hatte es ja gerade ein bisschen angedeutet, als Anwalt ist man verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nein, das stimmt so nicht. Man ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Man ist auch verpflichtet dazu, aus den richtigen Motiven Dinge zu sagen. Also man darf beispielsweise nicht irgendwelche Dinge anbringen, die nur dazu dienen sollen, das Verfahren zu verzögern und solche Angelegenheiten. Und naja, wie eben auch in Professional Responsibility, ist es auch in Civil Procedure ein relativ wichtiges Thema, wie das Gericht damit umgeht, falls man gegen diese Regeln verstößt. Und da gibt es eben diese Rule 11, der Federal Civil Procedure, ich vergesse mal, wie dieses Regelwerk heißt, Dingsda-Regeln, ist also ein geschriebenes Gesetz tatsächlich, kein Case Law. Und ja, das sieht eben verschiedene Sanktionen vor. Ich glaube, ich habe das eben schon so ein bisschen, ich habe das eben schon so ein bisschen zusammengefasst. Deswegen werde ich da nicht nochmal vertieft drauf eingehen. Das war jedenfalls der offizielle universitäre Teil. Und am Abend habe ich dann begonnen, mich auf das eben schon erwähnte MPRE langsam vorzubereiten. Ich werde nochmal ein bisschen was erzählen bei Gelegenheit, nicht jetzt, dazu, wie man sich auf das Bar Exam vorbereitet. Da gibt es eben auch, wie in Deutschland, verschiedene Anbieter kommerzieller Natur. Und die haben alle so ein Paket oder fast alle so ein Paket als kleinen Vorgeschmack, als Gratis-Vorgeschmack für das MPRE, was ja auch so der kleine Bruder vom Bar Exam quasi ist. Oder die kleine Schwester oder wie auch immer. Und genau, ich habe mich auch hier für Themis entschieden, jedenfalls fürs Erste, denn ich habe tatsächlich mir so viel Zeit gelassen, dass ich theoretisch 2 komplette Kurse machen kann in den 4 Wochen nämlich, die mir bleiben. Das liegt nicht daran, dass ich so viel Angst hätte vor diesem Examen, sondern das liegt vor allem daran, dass ich einfach nochmal schauen wollte, welche Art der Vorbereitung mir denn so besser liegt und gefällt, denn das könnte ja auch fürs Bar-Exam nächsten Juli nicht ganz unwichtig sein. Ja, und genau, da habe ich mir das langweiligste Handout der Welt dann erstmal durchgelesen und mir dann aber immerhin so ein paar recht unterhaltsame Videovorlesungen anschauen dürfen. Also, wenn man erstmal mit dem Handout durch ist, das leider irgendwie 150, 200, was auch immer Seiten hat, online, grau auf weiß, ganz herrlich, dann wird es doch sehr erträglich. Also, ich hoffe, dass das Schlimmste jetzt eindeutig hinter mir liegt, zumindest was das MPRE angeht. Viele andere schlimme Dinge kommen natürlich immer mal wieder. Auch der Dienstag sehr fachlich und da ich ja weiß, dass ich viel viele Laien unter meiner Zuhörerschaft habe, ich glaube, jetzt habe ich es hinbekommen, werde ich das Fachliche hier am Dienstag relativ kurz machen. Constitutional Law, wir haben gesprochen darüber, welche Kompetenzen, würde man wahrscheinlich technisch korrekt sagen, welche Kompetenzen die Exekutive nach der Verfassung der Vereinigten Staaten hat. Die Exekutive ist in erster Linie der Präsident oder eventuell die Präsidentin und sind aber auch ganz viele Agencies, sogenannte. Also da fällt einem ja auch als regelmäßiger Netflix-Konsument das ein oder andere ein. Das FBI, die DIA, die NASA natürlich. Was weiß ich, gibt's jede Menge auf jeden Fall und die alle sind natürlich in ihren Möglichkeiten ein wenig begrenzt. Insbesondere darf der Kongress nämlich nicht seine Kraft zur Gesetzgebung an die Exekutive abtreten. Also der Kongress darf nicht sagen, wie es ja in Deutschland recht weitgehend ist, hier, ihr Ministerium, ihr dürft das mal selber entscheiden, was ihr macht. Das zumindest die Theorie. In der Praxis ist das nämlich nur minimal. In der Praxis darf der Kongress das nämlich tun, sobald er sagt, ja, ihr dürft das selber entscheiden, wir geben euch einen klaren Standard an die Hand. Dieser Standard allerdings, der kann auch nur darin bestehen, dass der Kongress sagt, ihr müsst das zum Wohle aller entscheiden. Also der Standard wäre dann zum Wohle aller und dann ist alles möglich, so in der Art. Das ist die Non-Delegation Doctrine, die nur minimale Bedeutung hat gerade. Ja, dann ging es noch ein bisschen um das Legislative Veto, das es nicht mehr gibt in dieser Form. Also früher war es eine Zeit lang so in relativ vielen Gesetzen, dass eine Kammer des Kongresses ein Veto einlegen konnte gegen Entscheidungen der Exekutive. Ein bisschen wie der Präsident, nur halt umgekehrt. Das ist nicht verfassungsgemäß, wurde damals vor 30 Jahren etwa vom Supreme Court entschieden, denn das würde die Macht der Legislative so ein bisschen verzerren. Auf jeden Fall würde es sie unzulässig erweitern und das geht natürlich nicht. Ja, das war der Dienstag. Außerhalb der Uni ist eigentlich auch nichts passiert. Ich habe ja kein Leben. Nein, Quatsch. Aber es war nicht so viel los außerdem. Ja, es bleibt der Mittwoch, der heutige. Und ja, das war ein relativ gewöhnlicher Mittwoch, würde ich sagen. Ich habe gestern noch, das gehört eigentlich zum Dienstag, erfahren, dass mein erstes Midterm-Exam relativ gut gelaufen ist. Ich habe ein A- bekommen, was, wenn man es auf quasi meine Benotung übertragen würde, so die Bestnote wäre. Damit bin ich recht zufrieden. Das war in Civil Procedure. Und ja, also wir sind tatsächlich im Midterm jetzt auch auf dieser Kurve benotet worden. Also es gibt eine Kurve, die erlaubt nur eine gewisse Anzahl an bestimmten Noten und auf die sind wir mit drauf gesetzt worden als LLMs. Normalerweise passiert das nicht. Also normalerweise haben wir ein eigenes Benotungssystem. Aber ja, ich empfinde das mal als gutes Zeichen. Dementsprechend, ja, habe ich heute einen relativ beschwingten Tag gehabt mit Professional Responsibility. Dazu habe ich, finde ich, in dieser Folge schon genug gesagt. Und mit Civil Procedure, wo es um Joinder ging. Also wenn man mehrere Parteien oder mehrere Ansprüche in einem Rechtsstreit zusammenfasst. Das hat mich schon im deutschen Zivilprozessrecht und in meiner Berufspraxis genervt und es nervt mich auch hier und deswegen werde ich dazu einfach mal kein einziges Wort verlieren, bis auf die bereits verlorenen Worte. Und damit ist auch schon wieder Feierabend. Ich werde es nicht unter 40 Minuten schaffen, denn sonst müsste ich jetzt wirklich rasen durch den Rest, den ich hier noch zu sagen habe und das möchte ich nicht, das ist ja unhöflich. Also knapp über 40 Minuten werden es sein. Was ich anzukündigen habe, ist, die Deutsche Bahn hat einen neuen Winterfahrplan rausgebracht. Man kann jetzt Tickets für Weihnachten buchen. Also, wer das noch nicht gehört hat, ist ein guter Service, finde ich, am Ende dieses Podcasts. Was das aber für mich heißt, ich bin ja ab dem 20. Dezember ungefähr in Deutschland und werde bis zum 5. Januar etwa in Deutschland bleiben. Die ersten 9 Tage bis zum 29. bin ich im Rheinland und bis den Rest der Zeit, ab dem 29. abends, bin ich dann in Berlin. Ich sage das auch mal an dieser Stelle, denn ich weiß, dass viele Leute, die mich vielleicht treffen wollen oder die ich vielleicht treffen möchte in der Zeit, einfach hier auch zuhören. Und ja, ab jetzt kann man mir schreiben und habe ich gute Antworten, wann ich denn Zeit haben werde und wann ich denn kann. Genau, ansonsten würde ich sagen, ja, let's call it a week. Und dann schauen wir mal, was jetzt so in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten, nein, nur in den kommenden Tagen passiert. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und würde sagen, wir hören voneinander.